Was will Gott von den Menschen? Die Menschen haben Vorstellungen, eigene Vorstellungen, was Gott von ihnen will. Viele meinen, Gott belohne Tugendhaftigkeit. Wer sich keine moralische Fehltritte leistet, dürfe auf Segen hoffen. Genauso nimmt man an, dass der Schöpfer liebenswürdige Erdenbürger wohlwollend empfangen werde. Jene, die freundlich und großzügig gegenüber ihren Mitmenschen sind, wird der Allmächtige schon belohnen. Sie haben sich das Leben nicht einfach gemacht und sich der Not ihrer Mitmenschen angenommen. Und darum, weil sie sich solche Mühe gemacht haben, wird der Herrgott ihre Mühe schon anerkennen. In Religionen wiederum versuchen Gläubige, ihre Gottheiten mit allerlei Opfer für sich zu gewinnen. Gaben werden vor Bilder der Götter gestellt oder manchmal sogar verbrannt. Gebete werden verrichtet und Pilgerreisen unternommen, um die Gunst des Allmächtigen zu gewinnen. Wieder andere sind überzeugt, Gott fordere Gehorsam. Ohne nachzudenken verzichten sie auf eigene Wünsche und werfen eigene Moralvorstellungen über Bord, um das uneingeschränkt zu tun, was Gott will, was er offenbart. Das geht dann so weit, wir hören davon in Nachrichten, dass Märtyrer sich in die Luft sprengen, um das Paradies zu erlangen. Jede Vorstellung kann auch den christlichen Glauben prägen. Es gibt Christen, die sehen ihre Frömmigkeit in erster Linie darin, dass sie eine Moral erfüllen, dass sie sich nach einer Moralvorstellung orientieren. Sie lesen die Bibel und entdecken darin viele Hinweise zur Gerechtigkeit. Es ist richtig, keinem Menschen ein Leid anzutun. Es ist gut, hab und gut seines Nächsten zu akzeptieren und zu achten. Sie wollen sich an den Wertmaßstäben, die Gott offenbart, halten, sich danach richten und gehen davon aus, dass Gott sie darum segnet. Es gibt nicht nur moralische, sondern auch religiöse Christen. Sie beten und fasten und besuchen Gottesdienste. Diese Pflichten tun sie aber, weil sie denken, Gott werde sie dafür belohnen. Sie werden näher zum Ewigen kommen, näher zu ihm gehören. So opfern auch einige Christen Zeit, setzen sich in Gemeinden ein und arbeiten in christlichen Hilfswerken mit. Andere wiederum spenden Geld, um den Dienst der Kirche zu unterstützen und erwarten, dass Gott sie dafür segnen werde. Die allermeisten Christen gehen nicht so weit, dass sie wegen ihrer Überzeugungen zur Gewalt greifen. Ich habe im Internet eine solche Gruppe auch kennengelernt, die dazu aufruft, sich doch gegen den Staat zu erheben, auch ja, wenigstens Widerstand zu üben oder vielleicht sogar gewalttätig zu sein. Die meisten tun das aber nicht. Sie sprengen sich nicht in die Luft. Sie tun ihren Mitmenschen nichts an. Und doch gibt es einige Christen, die einfach gehorchen. Einfach nur das tun, was ihnen halt gesagt wird. Sie wollen nicht lange darüber nachdenken, was gut und was richtig sei. Sie vertrauen einfach dem, was der Pfarrer, was der Prediger oder sonst ein geistlicher Leiter ihnen sagt. Sie vertrauen ihm und darum tun sie das, was er sagt. Hinter jedem Versuch, Gott zu dienen, Gott näher zu sein, entsteht eine ganz bestimmte Vorstellung vom Wesen Gottes. Wer denkt, Gott verlange von den Menschen Tugendhaftigkeit, der geht davon aus, dass der Schöpfer eine moralische Person ist, dass Gott zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wer Gott gefallen will, indem er moralische Pflichten erfüllt oder religiöse Pflichten erfüllt, der geht davon aus, dass der Allmächtige sein Tun und Lassen sieht. Dass er sieht, was er tut, was der Mensch tut. Wer einer himmlischen Offenbarung folgt, der setzt voraus, dass Gott Entschlüsse fasst und sie seinen Geschöpfen mitteilt. Niemand kann gehorchen, wenn nicht zuvor gesprochen wird. Und niemand muss gehorchen, wenn nicht eine Autorität spricht. So müssen wir also davon ausgehen, wenn wir Gott gehorchen, um ihm zu dienen, dass er der Herr aller Herren ist. Und darum wird ihm gehorcht. Was offenbart Gott selbst in seinem Wort? Das sind die Vorstellungen der Menschen. Sie reichen einen Teil an das heran, was wer Gott ist. Aber was offenbart Gott? In der Bibel heißt es, dass Gott sein Wesen und seinen Willen offenbart. Er ist zwar der verborgene Gott. Niemand kann ihn mit seinen Augen sehen. Es heißt sogar, dass er in einem Licht wohnt, in das niemand hineinkommt. Aber der Ewige ist barmherzig. Er kennt seine Geschöpfe. Er weiß, dass sie nicht sehen können. Er weiß, dass sie verloren sind. Und darum offenbart er sich so, dass die Menschen es vernehmen können. Er spricht. Er spricht zu Menschen. Und einigen von ihnen hat er aufgetragen, seine Worte aufzuschreiben und sie aufzubewahren. Und so wurde die Bibel zusammengetragen. Schließlich ist Gott den Menschen sogar erschienen. Christus ist Gottes Sohn. Der Evangelist Johannes nennt ihn das lebendige Wort. Das lebendige Wort, das zu den Menschen kommt. An ihm wird nicht nur deutlich, was Gott von den Menschen will. Christus hat mehr getan. Er erfüllte den Willen seines Vaters. Er erfüllte, was Gott von den Menschen will. Er gab sich hin, damit Menschen mit Gott verbunden werden können, die von ihm getrennt sind, die ihn nicht sehen können. Auch das wurde aufgeschrieben und in der Bibel gesammelt. Wer wissen will, was der Ewige, der Heilige will, kann die Schrift aufschlagen. Beim Studium der Schrift fällt allerdings auf, dass die Vorstellungen, die wir so pflegen, dass die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott offenbart, oder nur einseitig und trügerisch sind. An vielen Stellen der Bibel wird durchaus vom guten Gott gesprochen. Das ist eine moralische Definition. Christus sagte, niemand ist gut als Gott allein. Niemand ist gut als Gott allein. Demnach wäre es töricht zu glauben, irgendjemand könnte die moralische Integrität seines Schöpfers erreichen. Die Mühe, gut zu sein, um Gott zu gefallen, ist umsonst. Es ist unmöglich, den Heiligen zu überzeugen, seinen Segen verdient zu haben. Stattdessen werden Sünder in der Schrift aufgerufen, über die Heiligkeit des Allmächtigen nachzudenken und ihm, diesem Heiligen, ihre Sünden und Vergehen zu bekennen. Gott will, dass alle seine Geschöpfe seine Barmherzigkeit suchen. Die Barmherzigkeit, die er in seinem Sohn erwiesen hat. In der Schrift lesen wir auch vom Gottesdienst. Es ist in dem Sinne schon von einer Religion die Rede. Christus erklärte, Gott wünsche sich, dass ausschließlich ihm gedient wird. So hat es Lukas, der Evangelist, aufgeschrieben. Lukas 4, Vers 8 heißt es, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das bedeutet zuerst, dass der Gottesdienst eine exklusive Sache ist. Niemand und nichts soll verehrt werden, wie es Gott zusteht. Gottes Gebote sollen allerdings nicht nur einschränkend verstanden werden. Sie lehren auch, was zu tun ist. Darum reicht es nicht, sich keine Götzenbilder aufzustellen, sich von einem solchen Gottesdienst fernzuhalten. Wer wirklich Gott allein dienen will, muss mit allem, was er tun und lässt, den himmlischen Vater ehren. Statt dem Ewigen bloß einen gewissen Ort oder eine gewisse Zeit zu weihen, verdient es seine Herrlichkeit, überall und jederzeit gepriesen zu werden. Schließlich findet man in Gottes Wort auch Aufrufe zum Gehorsam, deutliche Aufrufe. Christus aber sagte, Johannes 17, Vers 3, da können wir das lesen, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der christliche Glaube besteht nicht in blinder Fügsamkeit, sondern handelt aus herzlicher Vertrautheit. Statt sich gedankenlos Ordnungen zu unterwerfen, fordert der Schöpfer von den Menschen, dass sie ihn suchen, dass sie ihn kennenlernen. Er hat versprochen, dass das gelingen wird, dass er sich finden lassen wird. Im Buch Jeremia, Kapitel 29, Vers 13 heißt es, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Offenbar erfassen die Vorstellungen der Gläubigen im besten Fall einen Teil der Wahrheit, einen Teil davon, wer Gott ist und was er will. Im schlimmsten Fall gehen diese bruchstückhaften Vorstellungen völlig an der Wahrheit vorbei. An der Wahrheit, die Gott in seinem Wort offenbart. Das ist kein neuartiges Phänomen. Das liegt in der Natur der Sache. Der Mensch kann Gott mit seinen Augen, mit seinen Sinnen, mit seinen menschlichen Sinnen nicht erfassen. Wir können nicht aufstehen und sagen, heute besuche ich Gott, heute sehe ich Gott, heute spreche ich mit Gott, was er will. Und wegen dieser Trennung, wegen dieser, ja, weil Gott so entfernt ist von uns, darum können wir ihn mit unseren Vorstellungen nicht erfassen. Darum irren wir uns auch. Die Kirchengeschichte enthüllt manchen Irrweg, auf den Christen mit ihren Vorstellungen geraten sind. Und die Reformation macht das in einem Fall besonders gut deutlich. Der Reformation wurde der Glaube reformiert, erneuert, zurückgeformt. Vor 500 Jahren erschütterte die Reformation die Christenheit. Lehren der Kirche wurden hinterfragt. Lange Zeit folgte man schlicht alten Gewohnheiten, ohne den Gott, dem man diente, auch wirklich zu kennen. Ein Mönch entdeckte, dass der Ewige auf seine Geschöpfe zugeht und sich um sie kümmert. Luther hatte keine Erleuchtung und hörte auch keine Stimme vom Himmel. Nein, er schlug die Bibel auf und darin lernte er den ewigen Gott kennen. Darin erkannte er, dass er zusammen mit einem großen Teil der Christenheit auf einen gefährlichen Irrweg geraten ist. Damals wurde nämlich gepredigt, dass der Mensch nach seinem Tod für seine Sünden im Fegefeuer büßen muss. Wir werden in dieser Konferenz noch mehr von dieser Lehre hören. Gleichzeitig bot man den Menschen an, den erschreckten Seele an, eine ganz bequeme Lösung. Sie konnten sich nämlich von dieser Strafe freikaufen. Sogenannte Ablassbriefe wurden verkauft. Ablass, das heißt, es wird mir die Strafe erlassen. Gott lässt davon ab, mich im Fegefeuer zu bestrafen. Diesem Dokument, das das Siegel des Papstes trug, wurde das garantiert. Gott wird dich nicht bestrafen im Fegefeuer. Deine Sünden sind dir vergeben. Martin Luther war Pfarrer in Wittenberg und beobachtete, dass diese Ablasse eine verheerende Folge im Leben seiner Gemeindeglieder hat. Sie haben sich solche Dokumente erworben. Und nun haben sie sich vermutlich zu Hause aufgehängt an die Wand und da stand es: Alle meine Sünden sind mir vergeben, ich werde dafür nicht mehr bestraft. Fortan konnten sie fröhlich weitersündigen. Sie mussten sich nicht mehr darum scheren, ob sie lügen und stehlen, betrügen oder was auch immer. Sie hatten es schriftlich vom Papst: Mir ist vergeben. Diese Irrlehre führte dazu, dass die Christen, die zum Gottesdienst kamen, unter der Woche ohne schlechtes Gewissen, fröhlich und zuversichtlich, dass Gott ihnen vergeben wird, sündigten. Aus Sorge um das Heil seiner Mitmenschen verfasste nun Martin Luther diese 95 Thesen. Der Reformator stellte den Menschen Vorstellung Gottes Wort gegenüber. Das Dokument, das da veröffentlicht wurde, das beginnt mit den Worten: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Am Anfang dieser Erklärung steht das Wort, das der Herr gesagt hat. Das Wort, das Christus sagt, das lebendige Wort. Luther folgt nicht wieder neuen Eindrücken, neuen Vorstellungen, sondern gibt weiter, was er von seinem Herrn und Meister in der Bibel gelernt hat. Und drei Dinge möchte ich jetzt erklären aus dieser ersten These, die da enthalten sind, die wichtig sind für das christliche Leben, die wichtig sind für unsere Vorstellung, was Gott will von den Menschen. Erstens, Gott will tatsächlich etwas von den Menschen. Das ist eine banale, aber eine sehr bedeutende Bemerkung. Gott will etwas von den Menschen. Er hat die Welt nicht sich selbst überlassen. Die Gottlosigkeit der Menschen, die dazu führt, dass sie ihren Schöpfer vergessen, hat Gott keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Sünde hindert zwar uns, dass wir den Ewigen erfassen, von ihm begegnen und zu ihm gehören können, aber sie hindert nicht Gott, dass er zu den Menschen kommt und sich ihnen zuwendet. Er hat sich noch nicht von den Geschöpfen abgewandt. Gott will etwas von dir. Das bedeutet, dass er etwas mit dir zu tun haben will. So oft wir Gottes Willen und von Gottes Gerechtigkeit hören, scheint uns allerdings, als ob das Gegenteil wahr wäre. Es scheint eine gefährliche Sache zu sein, was dieser Gott sagt, was als Gerechtigkeit vor ihm gilt. Das geht uns manchmal so wie dem Volk Israel, das am Berg Sinai stand und es hörte, wie Gott seine Gebote gab, wie sie Mose gab, und sie hörten diese Worte und sie erschraken. Sie erschraken zu Tode und sagten: Mose, sprich du mit diesem Gott, wir wollen dann auf dich hören. Aber wir wollen nicht diesem allmächtigen Gott begegnen. Genauso machen uns manchmal Gottes Worte Angst. Sie scheinen uns einzuschränken und uns zu zeigen, dass wir böse Menschen sind. Die Sünde trügt unsere Wahrnehmung. Wahr ist, dass jedes ernste Wort, das Gott sagt, ein Beweis für seine Gnade ist. Selbst dann, wenn wir erschrecken, wie elend wir dran sind vor ihm. Ja, wie böse, dass wir sind. Und wie viel Gericht, das wir verdient haben. Gerade das ist ein Zeichen von Gottes Gnade. Er hat uns noch nicht dahin gegeben. Er spricht zu uns. Er ruft uns, dass er etwas mit uns zu tun haben will. Das Zweite, Gott will sogar noch etwas Bestimmtes. Gott will, dass seine Geschöpfe Buße tun. Heute verstehen wir das Wort Buße auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir verstehen darunter, wer einen Fehler begeht, eine Ungerechtigkeit begeht, wer gegen ein Gesetz handelt, der wird bestraft. Und durch diese Bestrafung wird dann das Unrecht wieder gut gemacht. So, wer zum Beispiel heute falsch parkiert hat, er läuft Gefahr, dass er einen Brief von der Polizei sich einfängt und dann muss man diese Buße bezahlen. Dann muss man seine Ungerechtigkeit oder weil man das gegen das Gesetz verstoßen hat, das muss man mit Geld wieder gut machen. Genauso haben die Menschen schon damals, zur Zeit Luthers, interessanterweise das Wort Buße verstanden. Ganz eindeutig. Wer sündigt, muss Wiedergutmachung leisten. Die Wiedergutmachung, die Strafe für die Sünde der Christen ist das Fegefeuer. Nun gibt es eine Möglichkeit, so wurden sie gelehrt, du kannst auch dafür bezahlen, du kannst eine Buße zahlen, anstatt ins Gefängnis zu gehen. Gibt es ja manchmal auch. Und so war es für die Ewigkeit. Du kannst die Zeit des Fegefeuers verkürzen, wenn du Ablasse kaufst. Die Frage, die Luther und auch viele seiner Mitmenschen beschäftigte, war allerdings, wie viel muss man bezahlen, wenn man den Ewigen beleidigt hat? Wann ist es genug? Wann habe ich genug bezahlt, wenn ich den Herrn aller Herren beschämt habe? Wenn ich mich gegen ihn vergangen habe? Wie soll die Ungerechtigkeit gegen einen ewigen, allwissenden und vollkommenen Gott wieder gut gemacht werden? Der biblische Begriff der Buße hat eine andere Bedeutung, als wir das in unserem Alltag meinen oder normalerweise brauchen. Das griechische Verb, das allgemein mit Buße tun, auf jeden Fall in der Luther-Übersetzung so, übersetzt wird, bedeutet eigentlich Umkehren und seine Gesinnung ändern. In Bezug auf unsere Schuld vor Gott bedeutet das, gib deine Vorstellung auf, dass du jemals genug tun kannst, um mit Gott ins Reine zu kommen. Es ist tatsächlich beängstigend, wenn man darüber nachdenkt. Einmal vor dem vollkommen gerechten Wesen zu stehen, das mir das Leben gegeben hat. Du hast deinen Schöpfer oft schon beschämt, ihn geleugnet, dich stolz sogar über ihn erhoben, indem du seine Gerechtigkeit, sein Wort, das er gesprochen hat, gering geachtet hast. Du hast so oft sein Wort für nichts geachtet. Das ist deine Schuld vor dem heiligen Gott und auch meine Schuld vor ihm. Und die ist so groß, dass sie uns allen über den Kopf wächst. Aber Christus, Gottes Sohn, hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Darum ist er am Kreuz gestorben. Dort sein Tod am Kreuz. Er starb für die Schuld, die Strafe für die Schuld der Sünder. Wenn du glaubst, dass er Gottes Sohn ist, denn an seiner Stelle starb, sind alle deine Sünden vergeben. Gott hat sich dir nicht nur zugewandt, hat nicht nur zu dir gesprochen, sondern er handelt für dich. Darum kehr um. Kehr um und vertraue auf das, was Christus für dich tat, statt auf deine Leistungen. Wenn du das glaubst, werden sich auch deine Vorstellungen von Gott verändern. Gib die falschen und meistens selbstbezogenen Annahmen auf, die dich irreführen. Suche den wahren Glauben, der dem vertraut, den Gott in seinem Wort offenbart. Das ganze Wort, die ganze Schrift, so sagt Jesus selbst, sie spricht von ihm. Er ist der Christus, der Gesalbte Gottes, Jesus, der Erlöser. Drittens, Luther sprach von der Dauer dieser Buße. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wie lange soll diese Buße, diese Umkehr, diese Sinnesänderung gehen? Selbstverständlich wünschen wir Menschen uns, dass eine Strafe, auch wenn sie hart ist, möglichst rasch vorübergeht. Ja, wir sind sogar bereit, uns möglichst schnell in eine Strafe hineinzuschicken und sie dann zu ertragen, damit sie möglichst schnell vorbei ist. Und genau diese Einstellung, die prägt auch unsere Vorstellung von der Buße. Wer sich einmal Gott zugewandt hat, im Glauben, ihm Glauben schenkt und ihm dient, meint, nun umgekehrt zu sein. Es muss doch reichen, seine Schuld einzugestehen, sie Gott zu bekennen. Es muss doch reichen, wenn ich nun mich bemühe, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Viele meinen, sie unterscheiden sich gerade dadurch von gottlosen Menschen, dass sie die Gottesdienste besuchen, beten und die Bibel lesen. Sie halten das für ein Zeichen, dass sie bereits umgekehrt sind, dass alles gut ist. Wir sprechen dann in dem Sinne von Bekehrung. Jemand bekehrt sich. Er kommt vom Unglauben hin zum Glauben und dann ist es gut. Dann ist die ganze Bekehrung zum Ende gekommen. Ich glaube ja jetzt. So wie die Schrift die Umkehr versteht und so wie Luther sie in seiner ersten These definiert, ist das nicht mal einmal die halbe Wahrheit. Mit der Hinwendung zu Gott ist die Umkehr noch nicht abgeschlossen. Das ganze Leben der Gläubigen soll Buße sein. Solange wir leben, werden wir nie frei von der Sünde. Immer wieder werden wir unserem Nächsten Liebe schuldig bleiben und an der Güte unseres Schöpfers zweifeln. Darum kann die Umkehr, von der in der Bibel die Rede ist, keine einmalige Sache sein. Das ist unmöglich. Immer wieder werden Gottes Kinder bedauern, sich gegen ihren himmlischen Vater schuldig gemacht zu haben. Immer wieder machen sie sich auch ihre eigenen Gedanken über Gottes Absichten. Und immer wieder schlagen sie die Bibel auf und sehen, das stimmt nicht. Gott ist anders. Und ich habe mich getäuscht. Und dann müssen wir uns immer wieder Gott hinkehren. Unser ganzes Leben lang, jeden Tag Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Jeden Tag Gott bitten, dass er uns gnädig ist. Es wird schon der Tag kommen, an dem die Buße abgeschlossen wird. Diesen Schluss machen aber nicht wir. Diesen Schluss macht Gott. Es wird der Tag sein, an dem uns Gott aus diesem Leben ruft. Der Tag, wo wir vor ihm stehen und Christus uns seine Gerechtigkeit schenken wird. Sie wird, wenn wir hier in dieser Welt auf ihn vertrauen, uns für alle Ewigkeit gehören. Dann wird es keine Umkehr mehr geben. Sondern wer auf Gott vertraut, wird für alle Zeit ungetrübte Gemeinschaft mit seinem Herrn genießen können. Christus aber kam in diese Welt, ins Diesseits, in diese Welt, wo die Buße noch nicht abgeschlossen ist. Und er sprach in diese Welt diese Worte, tut Buße. Solange es heute heißt, solange wir hier sind, gilt dieses Wort, tut Buße. Genauso gilt dieses Wort heute auch dir. Weil du noch nicht am Ziel der Seligkeit angekommen bist, musst du Buße tun, umkehren, musst du deine Sünden bekennen, musst du deine Vorstellung an Gottes Wort prüfen und jeden Tag auf deinen Herrn und Erlöser hoffen. Christus, der sich hingegeben hat am Kreuz für deine Schuld. Diese Neuausrichtung, die in Luthers These so deutlich beschrieben wird, war so grundsätzlich, dass viele Lehren der Kirche hinterfragt werden mussten. An viele Lehren hatte man sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderten einfach gewöhnt. Ganz offensichtlich konnte man nicht mehr von Gott in der gleichen Weise sprechen, wie man es vorher getan hat. Gott ist nicht der, der sich kaufen lässt. Gott ist nicht der, der sich seine Gnade abkaufen lässt. Gott will gebeten werden. Gott will, dass die Menschen auf seinen Sohn vertrauen und nicht auf das Siegel des Papstes auf einem Dokument. Was Gott in seinem Wort offenbart, geht weit über unsere Vorstellungen hinaus. Es ist mehr von ihm zu sagen, als dass er alle Menschen liebt. Es gibt mehr von ihm zu sagen, als dass er die Versuche seiner Geschöpfe, doch irgendwie gerecht zu sein, schon anerkennen wird. Es gibt mehr von ihm zu sagen, als dass er Gehorsam verlange. Um sich nicht wieder zu täuschen, verließ man sich in der Reformation nur noch auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Allein die Schrift. Allein auf die Schrift, auf Gottes Wort wollen wir vertrauen. Allein aus der Schrift wollen wir erfahren, was Gott von uns will. Allein aus der Schrift wollen wir lernen, wie Gott die Menschen mit sich versöhnt. Und so lernte man den gnädigen Heiland kennen, der sich über Sünder erbarmt und sie nicht weiter mit dem Gewissen plagt, obwohl genug getan wurde für die Vergebung. Das war die Erkenntnis, die den Glauben reformierte, neu gestaltete, zurückgestaltete. Noch immer fällt es Menschen schwer, jene Vorstellungen aufzugeben, an die sie sich so gewöhnt haben. Offenbar lieben wir es, uns eigene Wege zur Seligkeit auszudenken. Das gehört ganz fest zu unserem Wesen. Genauso wie die Gläubigen zur Zeit der Reformation ihre Ablassbriefe hingeben müssten, nicht mehr darauf vertrauen könnten, müssen wir es lernen, unsere Einbildungen aufzugeben. Nur so werden wir bereit, die Erlösung zu erkennen, die Gott all jenen schenkt, die auf seinen Sohn Jesus Christus vertrauen. Es ist Zeit, die Bibel zu lesen und die eigenen Gedanken zu prüfen, an die wir uns so gewöhnt haben. Haben unsere Vorstellungen wirklich etwas mit dem Ewigen, mit dem Herrn, allen Herrn zu tun? Was will Gott von den Menschen? Gott offenbart seinen Willen in seinem Wort. Um uns nicht zu täuschen, sollten wir auf den Schöpfer hören, sollten wir lesen, was er sagt. Und darum schließe ich diesen Vortrag auch mit einigen Worten aus der Schrift. Was sagt Gott? In der Bibel steht, dass gerade die Menschen, die unter ihrer eigenen Ungerechtigkeit leben, sich an ihren Schöpfer wenden dürfen. Dem Heiligen gefällt das Gebet, das in Lukas 18, Vers 13 steht: Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, dieses Gebet wird erhört werden. All jenen, die nicht auf ihre eigenen Werke hoffen, sondern daran glauben, dass ihr Heiland alles für sie vollbracht hat, gilt der Zuspruch, den Paulus schreibt im 2. Korinther 12, Vers 9. Lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Richtig zuhören, richtig vertrauen kann nur der, der sein Gegenüber kennt. Darum will Gott, dass du ihn suchst und erkennst. Er sagt in Jesaja 55, Vers 6 bis 7, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Der Gott, der spricht, wird sein Wort halten und sich von dir finden lassen. Wir haben es schon gehört. So verspricht er es in Jeremia Kapitel 19. Und er wird uns, wenn wir auf ihn vertrauen, zu seinem Ziel führen, zu seinem Heil. Davon war der Apostel Paulus überzeugt. Und so schreibt er es auch an die Gemeinde in Philippi, Philipper 1, Vers 6. Und ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi.